Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Meetingraum. Lange ist es her, es tut uns leid, wir entschuldigen uns von Herzen, aber es geht wieder los und wir haben es nicht lumpen lassen und ganz tief in unsere Partnerkiste gegriffen und haben nicht irgendjemanden hier an unserer Seite heute bestellt, sondern der liebe Karl ist heute. Karl, schön, dass du da bist.
Freut mich ebenso. Danke, dass ich im legendären Meetingraum-Podcast heute zu Gast sein kann.
Ja, du bist ja gar nicht so viel bei uns zu Gast, sondern wir sind heute fast eher bei dir hier zu Gast. Bei dir hier in deinem Stadion, also das ist...
In meinem Wohnzimmer, haben wir gerade gesagt.
Wohnzimmer, wie wir schon gesagt haben. Ist natürlich sehr schön, dass wir hier sein können. Es ist wirklich eine geile Kulisse. Ja. Und freut uns, dass das geklappt hat.
Freut mich ebenso. Wenn es euch so kalt ist, mach gerne die Heizung an. Sagt Bescheid.
Machst du Kamin, ein bisschen Feuer genau. Kamin rein.
Thema heute, ich weiß gar nicht, interessantes Thema. Es gibt so viele Themen, die ich gerne ansprechen würde, aber ich glaube, das würde so ein bisschen unseren Rahmen sprengen. Deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht ein Thema, mit dem wir vielleicht auch irgendwie so ein bisschen unsere ersten Berührungspunkte aufgenommen haben, sage ich mal. Und zwar das ganze Thema so ein bisschen Sponsoring bzw. Geld im Sport. Ein sehr interessantes Thema auch, was viele auch unterschätzen und auch viele irgendwie gar nicht so realisieren, wie wichtig das manchmal auch sein kann, um vielleicht auch die Karriere eines Sportlers voranzutreiben. Und deswegen finde ich es auch super interessant, was du da ja auch aufgebaut hast, weil tatsächlich bist du in dem Bereich einer der wenigen Sportler, der mir zumindest jetzt einfällt, der sich da so eine wirklich starke Sponsoring-Army aufgebaut hat mit auch wirklich nachhaltigen Partnerschaften, die dich auch schon so lange unterstützen. Wir sind ja so gesehen, Moritz und ich, ja erst seit einem Jahr an deiner Seite, aber trotzdem finde ich es auf jeden Fall sehr bemerkenswert, wie du da auch so deinen Weg gegangen bist. Und deswegen hoffe ich, dass wir heute so ein paar coole, ich sag jetzt mal Insider bekommen von dir, weil bestimmt auch viele aus deiner Community, angehende Sportler, dir zuschauen. Und vielleicht kannst du ja das eine oder andere später auch nochmal aus eigener Sache announcen. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute, sage ich mal, so ein doch interessantes und tiefes Thema zum Thema Sport haben. Genau.
Okay, erstmal starten. Du bist ja, oder fangen wir erstmal beim Urschleim an. Wo bist du denn eigentlich hergekommen? Weil ich habe auch jetzt von mitbekommen, du kommst eigentlich gar nicht aus der Szene, wo du jetzt am Endeffekt bist, wo du jetzt gelandet bist, sondern du kommst ja eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und erzähl uns doch einfach mal kurz, wie bist du von dem, was du damals gemacht hast? Dass du uns noch verraten musst gleich. Zu dem, wie du jetzt, was du jetzt machst, womit du jetzt, ich sag mal, den Rang und Namen hast, den du jetzt hast.
Du musst mir erst einmal kurz erklären, was du mit Sehne meinst. Also das kann man jetzt sehr breit sehen. Also ich meine, mein Hauptberuf, meine Tätigkeit ist natürlich Laufen, Leichtathletik, was ja im Endeffekt der Sport ist, von dem alles ausgeht. Aber was meinst du noch so mit der Szene?
Nee, womit hast du eigentlich angefangen? Du kommst ja nicht aus dem Laufsport eigentlich. Also nur nebensächlich, sondern du bist was hinterhergelaufen.
Ja. Ich hab mal gehört, du hast Fußball gespielt. Meinst du das?
Oder? Genau, das war
ich. Ja, es ist sehr, sehr lange her. Tatsächlich mit 3 Jahren habe ich schon angefangen, wie wahrscheinlich jeder Junge, irgendwo mal einen Ball zu kicken. War immer sehr, sehr klein. Beziehungsweise der Kleinste wurde sogar damals schon weggeschickt beim Fußball und wurde gesagt, hey, komm mal wieder, wenn du gewachsen bist. Das war schon sehr hart.
Jetzt wirst du bestimmt zurückkommen.
Sicherlich, jetzt wäre ich ab und zu immer mal zum Probetraining der ersten Mannschaft bei mir draußen in Weixdorf eingeladen, wo ich jetzt aber leider aus meinen Gründen verzichten muss, weil die Verletzungsgefahr mir da einfach ein bisschen zu hoch ist. Aber Bock hätte ich schon. Aber ja, im Endeffekt ist es dann tatsächlich so geworden, dass ich dann eben mit der gewissen Sportschulzeit irgendwo dann auf die Probe gestellt wurde. Mein Trainer hat mir dann beim Fußball, wo ich dann auch schon bei Borea gespielt habe.
Ach, du warst richtig mit dem Fußball in der Sportschule?
Ja, das war der Plan. Und mein Trainer hat aber gesagt, du, falls es nicht klappen sollte, du machst auch einen extrem guten läuferischen Eindruck. Du rennst wie ein Wiesel dort vorne im Sturm rum und bist nie tot zu kriegen. Und deswegen, falls es nicht klappen sollte, kannst du es auf jeden Fall auch mal bei der Leichtathletik probieren. Da war ich tatsächlich vor genau wahrscheinlich 21 Jahren hier hinter uns auf dieser Bahn. Die sah ein bisschen anders aus damals noch. Und da war das auch noch eine richtige abgefuckte Steintribüne. Und da bin ich ja 400 Meter gelaufen gegen irgendwelche anderen Kids und hatte halt auf der Runde gefühlt 100 Meter Vorsprung.
Wie
dann
war?
Ja, so 8 wahrscheinlich. 7, 8 irgendwann so in dem Zeitraum. Und ab dem Zeitpunkt haben die Trainer gesehen, oha, der hat krasses Talent und der muss eigentlich ja weitergefördert werden. Ab dem Zeitpunkt war ich dann immer bei zwei verschiedenen Trainings in der Woche. Und meine Eltern haben da überhaupt gar nicht mit der Wimper gezuckt, haben mich da immer rumgefahren und alles möglich für mich unternommen, dass ich das halt so weiterführen konnte. Ja, und am Ende war ich mit beiden Sportarten auf der Sportschule.
Okay, Moment, ganz kurz. Also das heißt, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, das war jetzt gerade eigentlich nur so ein Joke. Das heißt, du hast wirklich mit Fußball angefangen?
Ja, ja.
Bei Borea?
Ja.
Okay, krass. Okay, das wusste ich gar nicht. Also du hast es mal so im Spaß gesagt, dass du ab und zu mal ein bisschen Fußball gespielt hast. Aber ich meine, Borea, damals Dresden-Nord, glaube ich, das war ja schon,
Das war das zweite Dynamo damals.
Ja, genau. Die haben ja auch richtig viele auch Talente genau. sich immer rübergeschoben oder genommen. Okay, krass.
Ja. Und ich war aber tatsächlich immer sehr egoistisch. Also wenn ich mit dem Ball vorm Tor war und irgendwie eine Chance hatte, das Ding reinzuschießen, dann habe ich nicht ans Abspielen gedacht vorm Tor.
Perfekt für den Mannschaftssport.
Richtig. Und das war dann auch der Grund, wo ich halt relativ zeitig dann auch schon so eben mit 8, 9 Jahren gemerkt habe, wo ich dann auch wöchentlich am Wochenende bei irgendwelchen Volksläufen am Start war. Es ist geil, alleine zu gewinnen. Du musst den Erfolg nicht teilen. Du bist alleine verantwortlich für deinen Erfolg. Du hast es halt in der Hand. So, das war damals der Anfang. Mit 13, 14, wo man dann zum ersten Mal so ein bisschen nur ans Geld mal gedacht hat, habe ich dann kurz überlegt, ob ich vielleicht jetzt einen Fehler gemacht habe oder ob ich vielleicht dann mal einen Rückzieher mache. Dann war ich nochmal beim Probetraining beim Fußball, aber dann halt wieder in Weixdorf, wo alles damals begonnen hat. Und da habe ich dann halt gemerkt, oh shit, du hast gerade schon echt ein bisschen an Jahren hier verloren und habe dann schon fast keinen Stich mehr gesehen, dann diesen Gap von den 5 Jahren, sage ich mal, die ich verloren habe, dann aufzuholen. Und ja, somit bin ich dann halt bei der Leichtathletik geblieben. Aber war dann natürlich auch da der Allerkleinste und war aber trotzdem leistungstechnisch okay. Obwohl Laufen meine Stärke war, aber hat man ja natürlich auch Ballwurf und Hürdenlauf und Weitsprung gemacht, wo ich halt eher entwicklungstechnisch da ein bisschen hinter den Frühentwicklern halt hinterher geschaut habe.
Das heißt, du hast erstmal komplett alle Sportarten der Leichtathletik mitgenommen.
Ja, und das ist ja im Endeffekt auch gerade eben das, was mir hilft, dass ich gut Hindernis laufen kann, weil das ist halt nicht nur Laufen, sondern du brauchst koordinative Fähigkeiten, du brauchst eine Technik und dahingehend verdanke ich das schon meinen frühen Zeiten, wo ich halt damals alles gemacht habe. Und tatsächlich mit 12 Jahren hat mein erster Trainer gesagt, wenn du mal erfolgreich wirst, dann über die Hindernisse. Und das mit 12 Jahren. Also das ist schon krass. Also Props an den Mann, den habe ich nie wieder gesehen leider. Aber
wenn du das siehst, dann werde ich bei Karl.
Nee, wirklich. Also es ist schon krass, dass der so früh dieses Talent in mir erkannt hat und hatte der auf jeden Fall einen richtigen Riecher an der Stelle.
Wie würdest du sagen, das ist auch das Thema, hatten wir letztes Mal ja auch mit Stefan. Ich finde, das ist immer wieder ein sehr interessantes Thema. Das ganze Fördern, Erkennen, Scouting, wie sehr würdest du sagen, hat dich das auch irgendwie begleitet in deinem Sport? Am Ende warst du ja wirklich, denke ich, oder es ist ja so, hast ja wirklich sehr viel auch gewonnen in der Leichtathletik und auch viele Meilensteine gesetzt für dich und auch für unser Land. Mhm. Und da würde mich natürlich nochmal interessieren, würdest du sagen, dass auch eine große Aktion, also dass auch viele Befürworter daran beteiligt waren?
Also so ein direktes Scouting gibt es eigentlich in Leichtathletik fast nicht. Zumindest nicht in meiner Zeit. Heutzutage halten da schon viele Ausschau, weil wir haben jetzt einfach eine andere Generation. Da musst du mehr oder weniger die Kinder dazu zwingen, Sport zu machen.
Obwohl es ja trotzdem interessant ist, weil dein Trainer beim Fußball ja damals schon erkannt hat, dass du vielleicht da auch gut aufgehoben wär's, außer er hat das einfach nur gesagt, um dich da auszumustern. Das kann natürlich auch sein.
Weiß ich jetzt nicht.
Ich habe nicht drüber nachgedacht.
Wenn du das
Nee, ich glaube, der wäre jetzt auch stolz zu sehen, dass er damals mich dorthin geschickt hat. Aber das war natürlich, ja, damals noch nicht wirklich abzusehen, dass es mal so weit kommt. Also, das ist halt so ein typisches Snoop Dogg-Zitat. Dass ich halt mir selber im Endeffekt dafür danke, dass ich mich da halt durchgebissen habe. Aber es ist trotzdem ein extrem harter und langer Weg gewesen. Also es war jetzt nicht selbstverständlich, sondern du hast halt in der Leichtathletik niemanden, der dich auf diesem Weg so krass trägt oder begleitet, wie es halt vielleicht bei einem Mannschaftssport der Fall ist. Also wo du halt wirklich schon in frühesten Jugendzeiten irgendwo in so einer Academy aufgezogen wirst und dort halt unterstützt wirst, das gibt es so in der Leichtathletik nicht. Du hangest dich dort von Trainingsgruppe zu Trainingsgruppe, bist da einfach nur eine Nummer und natürlich hast du da Wettkämpfe, erst Bezirksmeisterschaften, dann Landesmeisterschaften, was Sachsen ist, dann hoffst du irgendwann mal auf deutsche Meisterschaften und wenn du dort halt dabei bist, dann feierst du dich eigentlich schon mal und alles, was dann kommt, das ist dann halt so die Dimension, wo sich halt der Spreu vom Weizen trennt. So, und wenn du das schaffst, dann bist du zumindest schon mal eine Nummer in dem Sport. Also sobald du halt irgendwo bei einer Europameisterschaft oder so teilnimmst, das geht ja auch bei der Jugend schon los, nur dass das leider überhaupt nicht öffentlichkeitsmäßig eine Relevanz hat. Aber bei den Erwachsenen ist es dann schon ja der Punkt, wo man dann schon davon reden kann, dass du ja eigentlich Profisportler bist.
Würdest du sagen, dass das ist, soll auch heute so ein bisschen das Thema sein? Würdest du sagen, dass das Sponsoring oder allgemein das Geld im Sport, auch vielleicht in deinem Sport, wir können da gleich nochmal ein bisschen darauf eingehen, weil da gibt es einige interessante Fakten, die ich auch erst später erfahren habe, weil bevor wir mit dir gearbeitet haben, haben wir auch schon mit jemandem gearbeitet aus dem Leistungssport, sage ich mal, aus der Leichtathletik, naja, nicht ganz Leichtathletik, aber und da hatte man mir auch schon damals gesagt, dass das über gewisse Förderprogramme und auch Unterstützungen geht und wo man auch angestellt ist, sage ich mal, oder welche, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber wer sozusagen am Ende das ja auch ein bisschen mitfinanziert, eure Leichtathletik-Karriere, da würde sich mir natürlich ein bisschen die Frage, also kannst du ja gleich nochmal ein bisschen beantworten, aber was auch interessant ist, wie sehr würde das auch, also wie sehr ist das Sponsoring auch für dich interessant gewesen oder wichtig oder essentiell, um vielleicht auch deine Leistung rauszuholen, weil ich weiß nicht, ob wir das so sagen dürfen. Wenn nicht, dann wird es ja eher rausgeschnitten. aber du hast ja wirklich auch namhafte Partnerschaften. Also man muss sich jetzt nur mal dein Outfit angucken. Vielleicht kommt ein oder andere darauf, wer da auch Unterstützer sein könnte. Und das sind ja auch alles, sage ich mal, Partnerschaften, auf die man ja auch stolz sein kann.
Ja.
Und wir durften dir ja auch die ein oder andere Partnerschaft vermitteln. Worauf wir natürlich auch sehr stolz sind, dass das geklappt hat. Und da würde mich jetzt nochmal interessieren, wie sehr das Sponsoring vielleicht auch dich in deiner Karriere positiv beeinflusst hat oder vielleicht auch deren oder andere Erkenntnis
gegeben hat. Also Sponsoring bei uns als Einzelsportlern ist halt wirklich ein sehr, sehr großer und breiter Begriff. Also du hast eigentlich drei große Kategorien, in denen du Geld verdienen kannst als Einzelsportler. Das ist einmal rein über die sportliche Leistung, wo als allererster Stelle irgendwo der Verein kommt, für den du startest. Nicht jeder Verein hat quasi so einen großen Verfügungsrahmen wie jetzt in einem Mannschaftssport logischerweise, weil da arbeiten meistens nur ehrenamtliche Leute in der Abteilung sozusagen. Nicht wie zum Beispiel jetzt nebenan beim HCL Florenz, wo du halt jemanden hast, der sich nur ums Sponsoring kümmert, jemanden, der sich um halt alle Belange kümmert. Die sind halt alles im Endeffekt ehrenamtlich dort tätig, haben halt keine Ahnung im Jahr, was weiß ich, jetzt mal hochgedacht, 100.000 Euro.
Ja.
Und dafür werden aber die ganzen Reisen und was auch immer alles zu Wettkämpfen und wie auch immer halt für die ganzen Sportler halt eben bezahlt, für die Leistungsträger.
Ja.
So. Das heißt, um dort erstmal Geld zu bekommen, musst du schon mindestens schon mal nationale Spitze sein, damit der Verein dir Geld gibt. Aber das ist eigentlich fast das allererste. Dann hast du einen nationalen Kader, zum Beispiel den Bundeskader. Da bekommst du dann im Endeffekt Geld, wenn du in einer gewissen Höhe halt angekommen bist, kommst du dann auf einmal bei der Sporthilfe rein, bei der Deutschen Sporthilfe, was eine Stiftung ist, wovon man dann eigentlich so planen kann, dass die meisten Sportler eigentlich davon leben. Denn wenn jetzt jemand einfach nur random studiert oder eine Ausbildung macht oder keine Ahnung, noch zur Schule geht, bekommt man da schon mal 700 Euro im Monat, was für viele da schon mal eine gute Grundsicherung sind. Gerade wenn die noch zu Hause wohnen, ist das so das erste Geld. Und wenn du studierst, kannst du da noch mal 300 Euro zusätzlich für so ein Stipendium bekommen. Das ist halt für alle die ja einfach nur Sport machen und nebenbei ihren ganz normalen beruflichen Weg machen. Und dann, wenn du richtig gut bist und halt wirklich in einem hohen Kaderkreis bist, also das ist bei uns Perspektivkader, dann hast du die Möglichkeit auf so eine Sportförderstelle. Aber da kommst du auch nur über den Verband rein. Da kann man sich zwar auch bewerben, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit spricht der Verband das letzte Wort, ob du da reinkommst. Es ist bei der Bundeswehr, bei der Polizei oder beim Zoll, wobei der Zoll eher nur für den Wintersport ist und sehr klein. Also Polizei und Bundeswehr sind da so die einzigen großen Förderstellen, die halt im Endeffekt von staatlichen Geldern sozusagen für die Förderung des Sportlers dienen.
Du bist bei der Bundeswehr, ne?
Genau.
Wie funktioniert das? Also wie läuft das da ab? Wie, was musst du da, also wie sieht das da
Also die Bundeswehr ist da...
Was musst du machen? Was kriegst du? Wie sieht die Unterstützung da aus?
Die Bundeswehr ist im Endeffekt am entspanntesten, weil du musst, um da zu starten, eigentlich nur eine vierwöchige Grundausbildung machen, die früher auch länger war, aber die inzwischen sehr runtergekürzt wurde, weil man ja im Endeffekt den Auftrag hat, nicht dann ein vollwertiger Soldat zu sein. Deswegen die Basics musst du halt schon wissen, aber du musst jetzt nicht eine Woche im Wald schlafen. Also,
okay, aber hast du so Survival-Training und wie zeigst du dich gemacht? Im Kampf oder irgendwie so? Oder was kann man sich unter Bundeswehr
vorstellen? Nee, du bist da gerade bei der Grundausbildung auch viel draußen unterwegs und das ist nie wirklich geil. Also das will ich auch nicht unbedingt nochmal machen.
Also kannst du so Feuer anmachen und so? Oder dich mit so,
ja,
mit so Notfallnahrungsmitteln.
Ja, du lernst halt wirklich über so eine Hindernisbahn zu rennen, halt, okay, aber mit Rucksack und mit G36 auf der Brust musst du dann halt wirklich so roppen und so. Genau, richtig.
Dass du so mal grundlegend weißt, wie ist eine Waffe aufgebaut, ja, wie macht die
Waffe. Richtig, wie man die zerlegt, wie die einzelnen Elemente heißen und so.
Okay, also schon sehr, dann gehst du schon sehr tief in die Materie.
Genau, aber jetzt auch nie dann ultra tief. Also du bekommst schon den Überblick, worum es da grob geht, was auch okay ist, aber grundsätzlich ist dein Auftrag, Deutschland mit deinen sportlichen Leistungen zu repräsentieren. So.
Und wie sieht dann die Unterstützung von deren Seite dir gegenüber aus?
Du bist dann halt ganz normal quasi in deinem Dienstgrad dort angestellt und wirst behandelt wie ein ganz normaler Soldat. Also das Einstiegsgehalt direkt bei Einstellung sind 1.500 netto. Da im Endeffekt die ganze Krankenkassengeschichte und Rentenversicherung und was auch immer alles da quasi abgesichert ist, musst du nur ein bisschen Steuern zahlen. Das sind vielleicht 100, 150 Euro, die davon abgehen. Und du steigst aber relativ schnell auf am Anfang. Also du fängst halt als Schütze an und bist dann halt auch schon relativ schnell sozusagen dann Hauptgefreiter. Und da verdienst du dann schon 1.900 nach 12 Monaten. Also du wirst in dem ersten Jahr relativ schnell befördert und bist erstmal freiwillig Wehrdienstleistender. Das könntest du jetzt auch quasi machen und das soll ja vielleicht auch wieder eingeführt werden, das ist ja gerade im Gespräch.
Ja.
Ja, und nach 2 Jahren wirst du dann Soldat auf Zeit und dann bist du halt in einem richtigen Verhältnis. Nur, dass wir Sportler uns halt nicht verpflichten können für so und so viele Jahre, weil wäre ja geil, wenn du dich für 12 Jahre verpflichtest, nach 5 Jahren aufhörst und dann halt noch beste Leben hast, so. Also, so ist es halt nicht. Also, ja, wir sind halt wirklich, wir werden jährlich verlängert und das hängt immer von unserer Leistung ab. Das heißt, wenn du mal ein Jahr lang nicht performst, aus irgendwelchen Gründen deine Leistung zurückgeht oder du verletzt bist und du hast einen schlechten Draht zu deinem Verband, dann kann es sein, dass du rausfliegst.
Das heißt, du musst jedes Jahr neu qualifizieren und dann kriegst du wieder quasi, wenn du qualifiziert bist, für 12 Monate einen
Gehalt. Genau, richtig.
Okay. Und dann musst du jedes Mal dann noch irgendwie einen gewissen Dienst oder sowas?
Also es gibt im Endeffekt in dieser ganzen Laufbahn 5 Lehrgänge und wenn du die abgeschlossen hast, bist du danach im Endeffekt dann auch durch. Und davon sind 3 militärisch und 2 sozusagen an so einer Art Trainerausbildung. Mhm. Und die gehen eigentlich immer so zwischen 3 und 5 Wochen. Und ist halt eigentlich eine coole Sache so. Also nach der Grundausbildung war ich ein bisschen geschockt, weil es halt einfach hart ist, wenn du eigentlich ja Sportler sein willst und auf einmal durch den Dreck kriegst und halt auch jetzt nicht gerade so freundlich behandelt wirst, also jetzt nicht so wie bei Full Metal Jacket, aber es ist schon ein anderer Ton. Also du wirst schon so ein bisschen erzogen halt,
yeah,
und musst spuren. Das wird aber mit den weiteren Lehrgängen auch ein bisschen entspannter, weil dann wirst du quasi ausgebildet, Führungskraft zu sein. Yeah. Also wenn ich jetzt hier quasi am Freitagnachmittag mit meiner Uniform die Stauffenbergallee hochlaufe oder am Bahnhof Neustadt stehe, dann könnte ich quasi mit meinem Dienstgrad schon irgendwelche anderen Soldaten, die wahrscheinlich 10-mal mehr wissen als ich, sagen, hey, hier, setz mir deine Mütze richtig auf, sagen. Also
das also ist halt schon Soldatzeit und von Karl oder sein Tag gesprochen wird.
Ihr werdet mich wahrscheinlich nie mit Uniform am Neustädter Bahnhof sehen, aber
aber ganz kurz für mich nochmal jetzt Einordnung. Ist das jetzt, also musst du das in Anspruch nehmen oder ist das wirklich nur eine Unterstützung, die man in Anspruch nehmen könnte? Angenommen, du würdest jetzt, deine Eltern würden jetzt sagen, Karl, keine Ahnung, wir haben extrem viel Geld geerbt, bitteschön, mach mal, wir fördern deinen Sport, dein Talent.
Ja.
Könnte man das auch einfach bezahlen lassen und du könntest aufgrund deiner Leistung dann einfach oder auch da mitmachen und musst dann nicht unbedingt den Bundeswehrdienst
Wie meinst du mitmachen? Also
bei den Wettkämpfen zum Beispiel, bei den Leichtathletik-Wettkämpfen.
Natürlich.
Okay, das also den Wehrdienst oder diesen Monat einmal im Jahr mal bist du ja für 4 Wochen weg sozusagen.
No.
Das machst du sozusagen, um dann deinen Verdienst einzulösen, um dann sozusagen auch die Vergütung oder diese Unterstützung,
genau,
im Austausch sozusagen,
richtig, zu machen. Also mit diesen Lehrgängen, die ich absolviere, steige ich ja dann auch im Dienstgrad auf.
Okay.
Und höherer Dienstgrad bedeutet mehr Geld.
Was bist du jetzt für ein Dienstgrad?
Ich bin Stabsunteroffizier.
Okay, hab keine Ahnung, wie man das einordnet, aber klingt...
Ja, es ist schon quasi dann, das ist schon nicht mehr in der Mannschafterebene quasi, wo halt im Endeffekt eine große, breite Masse ist. Genau, richtig. Es ist dann schon die angehende Führungsebene. Und den nächsten Lehrgang, der dann nächstes Jahr wäre, dann bin ich halt Feldwebel. Und das ist dann, ja, das ist dann halt auch von diesem Schulterblatt, sage ich mal, muss da nochmal ein bisschen was Aussagenderes. Also das
heißt, ab dem Zeitpunkt rennst du dann vielleicht doch öfter mit Uniform durch die
Welt. Auf jeden Fall, weil ich das auch brauche. Das wäre eine Schwanzverlängerung. Ein
bisschen flexen mit den Abzeichen.
Richtig. Nee. Aber nochmal zurück zu diesen drei verschiedenen Einkommensströmen. Das sind quasi die, ich sag mal, staatlichen Fördersysteme, was es halt so gibt. Aber da kommst du auch wirklich erst rein, wenn du halt schon mal richtig gut bist. Also wenn du jetzt hier, was weiß ich, gerade bei deutschen Meisterschaften irgendwo als Teilnehmer dabei bist und dort, ich sag mal, unter den Top 10 bist, dann bist du einfach leider nichts wert. So, obwohl du in den Top 10 in Deutschland bist.
Das hast du überall, in jedem Einzelsport ist das ja so, das ist ja das Phänomen im Mannschaftssport, dass es da halt eine große, breite Masse hat an Menschen, die damit erfolgreich sein können. Im Einzelsport sind es halt wirklich nur die Top, Top 0,00, was weiß ich, wie viel Prozent, die da irgendwie von leben können, einfach weil es halt der Einzelsport ist und nicht so viele Plätze hergibt.
Richtig. Aber
es gibt nur ein Podium, wo 1, 2, 3 Leute draufstehen können und mehr können da halt nicht drauf. Das heißt, der Gewinnausschüttungspot ist auch noch für diese 3 Leute bestimmt.
Ja. Richtig. Und bei der Bundeswehr ist es halt so streng, dass halt wirklich pro Disziplin nur die besten 2 reinkommen. Oder zumindest da ein Platz frei wäre. Die Leichtathletik ist natürlich ein großer Sport. Dementsprechend ist es auch dementsprechend schwierig, dort einen Platz zu bekommen.
Ja.
In anderen Kleinsportarten.
Die ganzen Disziplinen zählen quasi in diesen einen Pool rein.
Ja.
Das heißt, du wirbst zeitgleich mit einem Kugelstoßer.
Richtig. So, und in manchen Wurfdisziplinen sind wir in Deutschland sehr gut aufgestellt, weil halt, keine Ahnung, da schon 4 unter den Top 20 der Welt sind. Da wird halt dann mal woanders was eingestrichen. Mhm. Und andere Sportarten, wie zum Beispiel Short Track, die haben vielleicht nur einen Kader aus 10 Leuten. So, und dort kommen dann teilweise Trainingspartner halt mit in die Bundeswehr rein, um halt andere zu unterstützen. Also deswegen, in der Leichtathletik ist es schon verdammt hart reinzukommen. Als Alternative gibt's ja dann noch die Polizei. Das ist wiederum eine richtige, vollwertige Polizistenausbildung, die du dort über 5 Jahre streckst, statt 3 Jahre. Mhm. Das heißt, du musst halt wirklich jedes Jahr für 4 Monate in die Schule und dort das Ding durchziehen und bist dann aber halt eben nach 5 Jahren ein richtiger, vollwertiger Polizist und kannst dann quasi in den Dienst eingesetzt werden.
Auch immer seine Vor- und Nachteile. Einerseits fliegst du natürlich in der Zeit irgendwo ein bisschen aus deinem Trainingsplan raus, weil du halt irgendwie Schule machen musst.
Ja.
Auf der anderen Seite, wenn dann irgendwann die sportliche Karriere vorbei ist, hast du halt eine fertige Ausbildung und kannst in den Beruf arbeiten gehen. So.
Genau. Wiederum, bei der Bundeswehr kannst du auch während der aktiven Zeit an einer Privatuni studieren. Da gibt es auch gewisse Förderungen. Ich persönlich bin jetzt nicht der Student, aber ja, ich mache dann halt eben mein eigenes Ding als quasi Einzelunternehmer irgendwo und habe mir halt im Endeffekt zur Aufgabe gemacht, diese Zeit sinnvoll zu nutzen. Klar könnte ich auch rumchillen zwischen den Trainings und mich da quasi 1000% auf den Sport konzentrieren, aber die Frage ist, ob man damit glücklich wird. Und ich habe mir halt gesagt, ich will mir nach meiner Karriere nichts vorwerfen müssen, zu sagen, oh ja, hätte ich nochmal mehr gemacht oder mehr rausgeholt. Inzwischen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so einen inneren Ehrgeiz hatte, weil ich halt auch schon wirklich 8 Jahre davor normal angestellt war, im Beruf tätig war und weiß, wie es in der Arbeitswelt läuft. Und genau das will ich halt eben nie wieder. Und deswegen habe ich mir halt geschworen, diese Chance zu nutzen und nicht öffentlich rumzuheulen, oh, die Fußballer, die bekommen so viel mehr Geld. Dann habe ich gesagt, hey, ich zeig denen, dass es halt auch möglich ist, als Nicht-Fußballer so viel Geld zu verdienen.
Ja, das ist ja der große Punkt ja bei dir, dass du ja nicht durch diese Hilfe, also so wie ich das jetzt, glaube ich, einschätzen kann, bist du nicht wirklich auf diese staatlichen Hilfen groß angewiesen, weil du es ja auch geschafft hast, dir irgendwo mittlerweile eine große Personal Brand aufzubauen. Du
hast
auf Instagram eine sehr große Reichweite, eine generelle mediale große Reichweite, auch mit den Auftritten bei Olympia natürlich, dann da kenne ich dann schon sehr viele Leute und dein Trikot ist schon voll mit Sponsoren und auch dein Account ist viel mit Werbesachen. Also du hast ja viele Langzeitpartner und das wird ja wahrscheinlich deine eigene Marke, wird ja dein größter Einkommensstrang sein, oder?
Richtig, und das ist genau der Punkt, wo du als Sportler die Beine selbst in die Hand nehmen musst, weil das gibt dir halt eben keine Förderung irgendwo, sondern da bist du selbst allein dafür verantwortlich, für diesen Erfolg, weil nur wenn du bei Olympia bist oder deutscher Meister, die Erfahrung habe ich jetzt schon 6 Mal gemacht, bist du deswegen nicht irgendwie bekannter. Du musst aktiv was dafür tun. Und das ist im Endeffekt auch wirklich ein absoluter Irrglaube, dass viele denken, dass du mit dem sportlichen Erfolg Geld verdienst. Aber wenn du nicht weißt, wie du diesen sportlichen Erfolg monetarisierst, dann guckst du ganz traurig quasi. Und du stehst auch nach deiner Karriere mit leeren Händen da. Und deswegen habe ich mich gerade dann eben auf dieses zweite Kapitel sehr stark fokussiert erstmal. Und zwar das Thema Sponsoren und Werbepartner. Ich nehme das Wort Sponsoren eher ungern in den Mund inzwischen, weil es so einen alten Verruf hat zwischen, ja hier komm, ich platziere mal dein Logo hier auf der Leinwand oder hier auf mein Trikot und dafür gibst du mir halt Geld. Das ist halt veraltet.
Das ist auch ein interessantes Thema, weil wir natürlich auch sehr viel im Sponsoring ja auch unterwegs sind, auch gerade im Motorsport. Und da hat man ja immer wieder ein paar Sportler, die, sag ich mal,
plakativ
das nach außen hin tragen und dir das und das versprechen. Und dann musst du halt dann auch immer ein bisschen gucken. Ja. Bei dir, finde ich, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das echt anders, weil du sogar sehr ausgewählt schaust. Wir waren erst letztens bei dir auf einem Sponsoring-Event oder auf einem Partner-Event, Netzwerk-Event eingeladen, wo wirklich nur auch die guten, wie soll ich sagen, so deine festen, engen Partner da sein durften. Ja. Und so wie ich das auch mitbekommen habe, hast du auch gar nicht so viele Sponsoren und Partner, weil du da auch sehr krass darauf achtest, wen du dort auch so ein bisschen reinnimmst, weil du auch irgendwie, dir ist dieses Gleichgewicht wichtig zwischen Mehrwert geben und auch nehmen. Und richtig. Das finde ich bei dir sehr, sehr beeindruckend, weil du so gesehen ja eigentlich nicht nur die Performance, sage ich mal, im Sport bringst, sondern dann natürlich auch in einer Partnerschaft. Und du hast, finde ich, ja auch als einer der wenigen Sportler auch das ganze Social-Media-Ding, was ja so gesehen auch unser Steckenpferd ist, hast du auch komplett für dich damals auch weiterentwickelt und auch versucht, wie du schon gesagt hast, zu monetarisieren. Und da auf jeden Fall Hut ab. Also das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Aufgabe, da wirklich auch diese Reichweite aufzubauen. Du hast mir ja damals, wo wir uns kennengelernt haben, auch gesagt, du hast so daily Laufvideos gepostet, Trainingseinheiten, du hast die Leute so ein bisschen mitgenommen und konntest dir so auch international eine Reichweite aufbauen von laufinteressierten Leuten, die eigentlich an sich ja auch gar nicht deine Sprache können mussten, weil der Sport, das ist ja auch immer so schön, so für sich spricht.
Genau.
Und damit hattest du natürlich so dieses Ventil, womit du dann natürlich dann auch aus der ganzen Welt Abonnenten gewinnen konntest, dann natürlich auch, ich weiß nicht, ob wir das so sagen dürfen, aber dann natürlich auch deine Partnerschaft mit Nike, ne? Mit Nike Running, ist auch sehr cool. Ich weiß nicht, du bist einer der wenigen, wo ich jetzt sage, okay, die haben wirklich dieses Social Media mit Partnerschaften, mit Sponsoring und dann auch noch dem Sport selber da wirklich sich was Cooles aufgebaut. Und ich glaube, da wird es bestimmt auch noch viele, sag ich mal, geben, die dann natürlich auch immer wieder zu dir aufschauen, weil du ja da natürlich auch immer wieder auch gewisse Bestzeiten auch aufstellst.
Ja.
Und deswegen auf jeden Fall sehr cool. Und falls ihr auch mal so Fragen habt oder Sachen habt, könnt ihr die auch immer gerne hier auf YouTube unten in die Kommentare schreiben. Ich denke, Karl wird sich mal die Zeit nehmen, ein paar zu beantworten. Ansonsten können wir auf jeden Fall noch mal vielleicht ein zweites Video machen. Ich will dich auf jeden Fall bei deinen Wettkämpfen nächstes Jahr mal besuchen. Hast du ja schon gesagt, da soll ich auf jeden Fall mal vorbeikommen. Und da werden wir vielleicht auch noch mal gucken, was man da vielleicht noch mal machen kann. Nee, aber okay, genug Werbung. Ja, das muss man auch mal machen, weil die Leute schreiben auch manchmal unter die Videos Fragen und ich will auch die Leute so ein bisschen animieren, nochmal mit dir in Kontakt zu treten, weil ich glaube, auf Social Media auch hast du wahrscheinlich, so wie alle Sportler, die wir auch betreuen, extrem viele Anfragen und da gehen auch mal vielleicht wichtige sportliche Fragen unter und so. Hat man dann vielleicht nochmal die Möglichkeit, wenn man auch so wie du in diesem Sport unterwegs ist, coole Fragen zu stellen und mit dir vielleicht auch mal in Kontakt zu treten, weißt du? Genau.
Das ist aber übrigens auch ein Thema, der bei mir, bei meiner Persönlichkeit auch extrem wichtig ist. Also jeder Sportler sollte im Endeffekt so ein paar USPs haben, wie auch in jedem Unternehmen irgendwo. Und meine USPs sind es halt eben, dass ich sehr authentisch und halt eben irgendwo bodenständig bin. Und da gehört es für mich halt eben auch dazu, dass ich versuche, zumindest auf jede Anfrage, auf jede Nachricht zu antworten. Selbst wenn ich nach, keine Ahnung, einem prägenden Ereignis ein volles Postfach habe und meine Anfragen 99 plus sind, dann klicke ich irgendwann, wenn ich die Tage danach halt irgendwann mal Zeit habe oder mit dem Flugzeug unterwegs bin, jede durch und versuche da halt einfach kurz zu antworten, weil ich mich das einfach freut, wie Leute da quasi mit mir interagieren und eben hinter mir stehen. Und das könnte man ja grundsätzlich auch ignorieren. Und da habe ich schon auch so viel Feedback erhalten und die so, hey, krass, ich fand's so super, dass du mir geantwortet hast. Da habe ich mich so gefreut und das gibt einem dann so viel zurück. Und das gehört, finde ich, eigentlich auch irgendwo mit dazu, zu dem Business.
Hast du mal irgendwo so eine ganz, ganz verrückte Nachricht bekommen?
Ich bekomme viele verrückte Nachrichten.
Okay, perfekt. Aber
naja, also diese ganz weirden Nachrichten, die beantworte ich dann natürlich nicht. Naja, wie zum Beispiel irgendwelche Fußbilder oder so. Also es ist tatsächlich auch ein kleines Business. Das habe ich damals auch gemacht am Anfang. Also keine Fußbilder, aber so tief müssen wir da nicht reingehen, aber
Sponsoring way number one. Ja.
Aber
ja. Da ist es sponsorfrei. Sportler ganz Deutschland.
Richtig.
Aber ich habe gehört, Grüße auch an ihn, an Thibaut Bartel, dass OOF auch im Sportbereich mittlerweile ganz gut genutzt wird, um exklusive Inhalte zu teilen. Mhm. Wie ist das jetzt bei dir? Hast du da jemals überlegt, irgendwie
was in die Richtung nicht
zu machen? Nein.
Mir fällt da jetzt auch gar nicht so ein, dass ich das unbedingt machen müsste, weil alleine meine Trainingsbilder, da laufe ich viel oberkörperfrei rum und zeige jetzt nicht bewusst irgendwas super freizügig, aber es gehört halt einfach zu meinem Sport mit dazu und da muss ich das nicht extra noch quasi bezahlt jemanden zur Verfügung stellen, sondern
auch so, sorry.
Eben, das for free, als deines Giveaway
für meine Follower. Danke schön an den Support.
Genau.
Ah, ist das schön.
Okay, also Leute, keine Fußbilder von Karl.
Was würdest du jetzt sagen, wenn jetzt, keine Ahnung, der junge Moritz...
Ich habe Angst, was kommt.
Der junge Moritz talentiert ist im Sport, aber irgendwie fehlt ihm noch so ein bisschen die Reichweite auf Social Media. Was würdest du ihm für Tipps geben, um vielleicht auch so wie du 100.000 plus Abonnenten zu bekommen? Na,
kauf dir auf jeden Fall erstmal 50.000. Nein, Spaß.
Der Algorithmus schiebt dich erstmal hoch. Genau. Sehr gut.
Nein, also ich habe tatsächlich erst vor ein paar Tagen darüber nachgedacht.
Ja, wenn du nochmal bei Null anfangen müsstest?
Nee, weil ich überlegt habe, oder weil ich drauf gekommen bin, was Social Media eigentlich heutzutage für eine krasse Relevanz hat im Sport. Das ist traurig, aber es ist so. Vor, ich sag mal, 10 Jahren gab es da so in dem Sinne noch, also es gab schon Social Media, aber
nicht mit der Relevanz,
da hat noch die sportliche Leistung im Vordergrund gestanden.
Gut, aber Zeit, ich glaube, da wurde einfach auch Sport in anderen Medien transportiert und ausgestrahlt. Da war es dann halt in der Zeitung noch repräsenter, da war es im Fernsehen noch präsenter, Nutella-Werbung und so weiter und so fort. Also ich glaube einfach, dass sich einfach nur aufgrund der Technologie sich einfach verschoben hat, oder?
Das erstens. Ja. Dann denke ich jetzt mal 5 Jahre zurück, wo ich begonnen habe. Also das war schon eher, aber ich bin vor 5 Jahren in die Bundeswehr gekommen. Also ab dem Zeitpunkt habe ich aktiv sozusagen an meinem Markenaufbau gearbeitet und auch natürlich viel, ich sag mal intensiver an meinem Social-Media-Aufbau irgendwo getüftelt und darum gefeilt. Da war es auch noch so, dass die sportliche Leistung im Vordergrund stand. Da hat mich noch keiner gefragt, was ich für eine Social-Media-Reichweite habe, ob das irgendwie in einem Vertrag bei Nike relevant ist oder was auch immer. Und heutzutage höre ich von Sportlern, also heute habe ich zum Glück eine gewisse Reichweite, die mir aufgebaut, eben durch viel Mühe und Arbeit in den letzten Jahren. Aber ich höre jetzt gerade eben von Nachwuchssportlern, die an dem Stand sind, wo ich vor 5 Jahren bin, dass wenn die keine Reichweite haben, die bekommen gar kein Angebot für einen Ausrüster, obwohl die richtig gut sind, wo ich früher noch nicht mal ansatzweise war. Ja, und das finde ich traurig.
Ja, das ist wahrscheinlich, liegt halt daran, weil, wie gesagt, vor ein paar Jahren einfach andere Medien noch viel stärker waren und da hieß es, okay, wenn der erfolgreich ist, dann wird er in diesen großen Medien überall platziert. Heutzutage sind das nicht mehr die großen Medien, wo der dann halt gesetzt platziert ist, sondern Social Media ist das, was die große, also das große Medium ist und da ist er halt nicht gesetzt, dass sehr viel passiert ist, wenn er keine Reichweite hat.
Aber wie krass ist das bitte?
Du musst einfach sympathisch sein, die Community muss dich interessant finden, du musst Abonnenten haben, Likes, Klicks. Das ist halt so, das ist halt so ein bisschen auch das, was ich auch nach wie vor ein bisschen kritisch sehe, weil es kann auch viel, sage ich mal, zerstören oder auch viel vom Eigentlichen ablenken, ne, von der sportlichen Leistung. Deswegen finde ich es natürlich bei dir gut, dass du wirklich beides irgendwie vereint hast, dass man sagt, okay, für dich ist die sportliche Leistung im Fokus, aber du hast auch nie vergessen, dich auch selbst zu vermarkten. Und ja, vielleicht kannst du da später auch nochmal drauf eingehen, aber es ist auf jeden Fall auch interessant, wie du dann vielleicht auch künftig damit umgehen wirst, dein Wissen vielleicht auch zu teilen oder mit Leuten. Oder
also um davon jetzt gar nicht so weit wegzukommen, gerade wenn ich jetzt nochmal als jüngerer Sportler anfangen würde, ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sich schon umso früher man daran denkt, umso besser ist es im Endeffekt. Weil wenn ich jetzt mit den Erfolgen, die ich jetzt habe, anfangen würde, keine Chance. Also es würde halt natürlich wahrscheinlich schneller irgendwo an Reichweite gewinnen, aber du würdest bei Weitem nicht das aufbauen in der Kürze der Zeit, wie ich es halt über Jahre gemacht habe.
Aber bekommst du so neue Abonnenten, wenn du zum Beispiel jetzt irgendein Turnier gewonnen hast oder wenn du jetzt irgendwo eine Medaille oder wenn du irgendein krasses, wir haben jetzt ja auch letztens erst so ein paar ARD-Interviews von dir, auch mit so ein bisschen selbstbewussten Sätzen, sage ich mal, gehört. Und kriegt man dann direkt auch so einen Schub Abonnenten, sage ich mal, die dann das verfolgt haben im Wettkampf? Oder zum Beispiel, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wenn man so sich früher überlegt hat, in solchen Sendungen, wenn dort irgendwelche Leute announced wurden oder Sachen announced wurden, oder damals, ich weiß noch, dieser Sprung von dem, hier, wie ist der, Baumgartner? Der hat dann, ich habe dann geguckt auf Facebook, ich habe den immer Refresh gemacht, der hat wirklich so pro Sekunde hat der 1000 Abonnenten bekommen, wo dann die Übertragung lief und so. Deswegen, fand ich, wie ist das bei dir so? Also
tatsächlich bei solchen Wettkämpfen, wie zum Beispiel hier zu deutschen Meisterschaften, obwohl du dann natürlich 8 Minuten voll im Mittelpunkt bist und dann natürlich auch beim Interview, kriegst du da, wenn es hochkommt, 500 Abonnenten dazu.
Was ja an sich gut ist.
Ja, so. Aber für das, was du eigentlich voll richtest und wie oft du dieses Event im Jahr hast.
Für den du monatelang trainiert hast, ist das dann eine recht magere Ausbeute.
Richtig, aber wenn du zum Beispiel bei Love Island oder wo auch immer, wo du halt eine richtige Bindung zu diesen Leuten aufbaust, natürlich lange präsent bist und dann natürlich auch entweder irgendwie polarisierst oder herausstichst mit deiner tollen Art oder sonst was, da lerne ich die Leute ja ganz anders kennen, wie als wenn ich einfach random laufe. Also das ist eher nur diese sportliche Inspiration, mit der du hier überzeugen kannst, aber nicht mit der als Person.
Also sagst du, für junge Sportler geht in den Trash-TV.
Wenn er reinkommt, wieso nicht? Also viel wichtiger ist es, eine Story zu haben. Und da kommen wir auch schon zum ersten Tipp. Wenn du anfängst, fang zeitnah an, dir Gedanken zu machen, deine eigene Marke aufzubauen und dir deine eigene Story zu überlegen.
Aber sind das, würdest du sagen, dass das so plakative Storylines sein können, wie ich habe einen Traum oder so? Oder würdest du sagen, es muss schon ein bisschen tiefer sein, dass man sagt, okay, es alleine auf Social Media reicht nicht mehr zu sagen, ja, mein größter Traum ist es, keine Ahnung, Fußballer zu werden, Fahrer zu werden oder Leichtathlet zu werden? Oder würdest du sagen,
eigentlich komplett egal.
Meinst du mit Story mehr eine Markenidentität? Ich stehe für diese Werte, ich setze mich dafür ein. Okay, gut.
Also ich denke mal so, das Gesamtpaket ist einfach dich als Person.
Ich sag dir jetzt 4 Wörter und du weißt sofort, was ich meine. Hey, ich bin Paula. Kennst du die Läuferin?
So, ich dachte, du meinst
jetzt. Bitte blamier mich jetzt nicht.
Ich dachte, du meinst jetzt auf diesen Pudding bezogen.
Ich auch! Ich war voll beim Pudding!
Ich bin Paula.
Und na, hey, ich bin Paula und ich will jetzt einen Marathon laufen oder was auch immer.
Ja, ich glaube, ich kenne die. Hey, das aber ich war auch, da merkt man, dass wir nicht aus der
Leiche sind. Kommt halt aus dem Marathon-Algorithmus.
Aber ich war auch beim Pudding.
Aber keine Ahnung, sie hat inzwischen 500.000 Abonnenten halt damit aufgebaut und ist halt krass viral gegangen. Einfach nur, weil sie jedes Mal, jedes Video mit dieser Hook angefangen hat und einfach nur erzählt hat, dass sie halt jetzt Sport macht oder dann mit Fahrradfahren weitergemacht hat, dann mit Triathlon, jetzt inzwischen ihren eigenen Merch hat. Also.
Aber das machen auch übrigens viele Leute. Übrigens viele Leute sagen, hey, heute ist Tag 34, wo ich mein Business gestartet habe. Heute ist Tag 22, der Way to, keine Ahnung, ich möchte Fußballer werden. Ja. Heute ist der Tag so und so, ich werde DJ so. Also die Leute.
Aber es ist die Story.
Die Leute fucken uns, die Community, also die Konsumenten auch mit diesem Zeug ab. Und ich kenne zum Beispiel auch so einen Fußball-Creator, ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber die hat früher immer Jubel von so Fußballern nachgemacht und irgendwann hat sie es dann geschafft, diese Fußballer in die Videos zu bekommen. Mhm. Und ich sage jetzt auch, geht jetzt auch immer viral. Ich weiß,
welche du meinst.
Ja, du weißt, wie ich meine, ne? Und, aber CR7 hat sie noch nicht gekriegt und Lionel Messi so. Also hat noch nicht geklappt.
Ja, ist schon krass. Aber das ist genau das, was ich meine. Du kannst entweder in die absolute Cringe-Richtung gehen und dich zum Affen machen oder das einfach aus komischen Gründen halt eben da
viral gehen. Aber es ist auch irgendwie Mut, ne? Also es ist auch krass, weil ich glaube, die Leute, die, das ist ja auch genauso wie bei Justin Bieber, so von dem meistgehasstesten zum meistbeliebtesten und dann wieder umgekehrt und hast du nicht gesehen. Ja. Also ich glaube, so der Weg, sich zu trauen, Sachen zu machen, die vielleicht nicht gleich auf Unterstützung treffen und man es dann selber schafft, erfolgreich zu werden, das ist, finde ich, auch eine Sache, die auch zumindest meinen größten Respekt verdient, aber ja, deswegen auch wirklich sehr cool, dass du das alles so vereint hast. Was mich aber noch interessiert, würdest du sagen, dass du, also du hast es, glaube ich, vorhin so ein bisschen angeschnitten, dass du in der Leichtathletik schon sehr spät angefangen hast? Also, dass
nee, ich habe früh angefangen.
Du hast früh angefangen, ja. Aber weil du vorhin gesagt hattest, dass du erst so seit 4 Jahren so richtig dabei bist, oder war das eher so auf den Bundeswehrdienst gemeint und auf die Unterstützung oder
also, ja,
bei den Turnieren? Weil das hat mich ein bisschen verwirrt, deswegen vielleicht kannst du das nochmal kurz.
Also seit 5 Jahren, seit dem Zeitpunkt, wo ich halt bei der Bundeswehr dann bin, bin ich Vollzeit-Profi. Da ist quasi der Sport mein Hauptberuf.
So rum.
Und davor war ich halt quasi ganz normal in der Ausbildung erst.
Okay, das heißt, da musstest du alles unter einen Hut kriegen.
Ja.
Okay,
also krass. Sozusagen die duale Karriere, so nennt man das. Und dann war ich noch ungefähr 5 Jahre in der Teilzeitbeschäftigung.
Okay.
Und in den Jahren wurde mir im Endeffekt nichts zugeworfen, außer dass ich halt von dem Arbeitgeber ein Stück weit Verständnis hatte, dass ich zum Beispiel meine Überstunden aufbauen konnte oder ein Trainingslager reisen kann, solche Sachen. Aber ansonsten habe ich ganz normal meine Dienstzeit absolviert für das Geld, wovon ich gelebt habe.
Aber die Auswahl oder der Aufbau deiner Partnerschaften oder deines Partners, die kam dann auch erst vor 5 Jahren oder hast du die dann sogar schon vorher aufgebaut?
Ein paar
Beispiel
sogar vorher.
Bei deinem letzten Partnerabend, wo wir da waren, da waren wir ja im Küchenhaus Hillig. Und war auf jeden Fall eine sehr coole Veranstaltung. Und da hast du ja auch gesagt, dass es einer deiner ersten Partner war. Vielleicht kannst du die Geschichte auch noch mal kurz erzählen, weil die fand ich ganz cool. Und du hast ja auch ein sehr gutes Verhältnis zu dem Partner.
Ja, ich habe halt ganz normal erstmal, wie man halt auch anfangen sollte, in meiner Umgebung geschaut, was es so für Unternehmen gibt, die eventuell auch andere Vereine oder andere Leute unterstützen. Und habe dort einfach mal ganz einfach lässig nachgefragt. Hey, wie sieht's aus?
Das heißt,
ich bin der Karl.
Kalter Krise gestartet.
Genau. Das hat mich zwar dann zum Teil richtig abgefuckt, gerade wenn du halt über einen Mailverkehr versucht hast, Firmen anzuschreiben
ja,
und
dann
wieder keine Antwort oder direkt eine Absage bekommen hast.
Ja.
Aber inzwischen habe ich halt auch das Learning, was die eigentlich wollen. So. Und da bringt es halt nichts, sich vorzustellen, hey, ja, ich bin jetzt bei deutschen Meisterschaften dabei oder bin das und das geworden. Das juckt die halt einen Fuchs. Die wollen halt ihren Mehrwert haben.
Und das
mehr
muss
nicht.
Man dir lassen. Das sieht man ja überall, dass du halt versuchst, deinen Partnern wirklich maximal geilen Mehrwert zu geben.
Ja.
Coole Projekten, die ihr zusammen macht, coole Videos, die du auf deinem Account machst. Was du mit Edeka machst, machst du halt echt geile so Koch-Tutorials, die
oder
sind
mit
richtig Klana. Geil gemacht.
Also,
so, das sind halt
vielleicht kann man in der
oder
anderen Kampagne
also
mal einblenden, aber es sind wirklich sehr coole Sachen, die du da auf die Beine gestellt hast. Und ja, also ich glaube, da bist du so ein bisschen so ein, auch so ein Vorzeigesportler, so, der sozusagen gezeigt hat, okay, Partnerschaften und Sponsoring bringst du so zusammen. Wie sieht es jetzt bei dir dort aus? Also gibt es jetzt auch so Partnerschaften, die du, also wie soll ich sagen, die du so gerne vielleicht noch realisieren möchtest oder wo man vielleicht noch, weil uns schauen natürlich auch viele Firmen zu, also wenn ihr Karl unterstützen wollt oder wenn ihr auch Lust habt, Teil der KB7 Army zu werden, dann ja, könnt ihr natürlich, gibt's da irgendwie so eine Mail, vielleicht können wir die verlinken, so eine Mail, wo man sich mal bei dir als Partner bewerben kann.
Na, selbstverständlich.
Können wir ja vielleicht mal mit in die Info reinhauen, dass wir da natürlich auch unseren Zuschauern die Möglichkeit geben, in deine Army zu kommen.
Oder ihr wendet euch direkt an den Podcast-Host.
Ja, yeah. Oder ihr könnt auch uns direkt schreiben, wenn wir, kümmern uns auch um die Kooperation.
Nein, aber du wolltest jetzt wissen, nach was ich vielleicht Ausschau halte oder was mir noch fehlt in meiner Army.
Ja, gibt es noch so ein paar Sachen, also ich weiß nicht, wir gehen ja später noch oder beziehungsweise das blenden wir dann im Anschluss an, oder? Das mit dem Video? Okay, also das soll ich so nicht sagen?
Nein.
Oder? Okay.
Also ja, dann kann ich das so sagen.
Okay, also ja, vielleicht nochmal kurz auf unsere Geschichte. Wir haben ja damals auch uns ein bisschen kennengelernt, weil wir ja auch, sag ich mal, Kooperationen angefragt haben. Wir hatten Kunden, die wollten gerne was mit Karl Bebendorf machen und ich bin dir ganz ehrlich, ich habe davor noch nicht wirklich von dir gehört. Weil ich mich aber auch, muss ich sagen, weil ich mich auch nicht so für die Leichtathletik interessiert habe.
Nee, ist schon voll verständlich.
Und aber die liebe Tina hatte mir damals den Hinweis gegeben, dass du ja mit ihr, glaube ich, auf der Sportschule warst.
Ich bin einen Tag jünger als ihr Bruder und wir haben zusammen Leichtathletik gemacht.
Okay,
und
dann so rum, genau.
Kennen wir uns sehr gut.
Dass sozusagen ich mal auf jeden Fall dich abchecken soll, weil du dir übelst viel jetzt auch in dem Bereich Social Media aufgebaut hast und dann gehe ich halt auf dein Profil und denke so, okay, krass, 100k Abonnenten, Nike Running unter Vertrag, so. Also der Mann hat auf jeden Fall eine Legacy. Und ja, so sind wir halt so ein bisschen ins Gespräch gekommen und dann hatten wir auch Kunden, denen wir das auch nochmal aktiv vorgeschlagen haben. Dann kam er mit, oder haben sie mal die Kampagne, dann mit der VGRDD, wo wir dann später vielleicht auch noch, oder wo wir später auch noch hingehen werden, um was Schönes abzuholen für dich. Und ja, es war auf jeden Fall, sage ich mal, sehr cool und vielleicht nochmal, gibt es da noch irgendwie noch so Partnerschaften, vielleicht noch in gewissen Bereichen, wo du sagst, das sind vielleicht auch Partner, die vielleicht auch für dich nach deiner Karriere interessant sein könnten. Oder wo du sagst, du möchtest vielleicht auch danach noch mit Partnern zusammenarbeiten.
Also ich sag mal, inzwischen habe ich das Thema so ein bisschen gesplittet.
Ja.
Eben weil dieser Social-Media-Andrang einfach so groß ist und ich aber einfach ganz klar filtere, was bringt jetzt für wem überhaupt was. Also ich brauche jetzt nicht auf Krampf irgendein Video für ein Unternehmen zu machen, auch wenn die mir jetzt, gut, ab einem gewissen Preis kann man da schon mal drüber reden, ob man sich jetzt da einen Algorithmus zerstört, aber Sachen, die ich nicht authentisch vertreten kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwo irgendwelche Rohre verlege, dann schreckt das meine Abonnenten ab, weil die wollen mich eigentlich laufen sehen. Da muss man sich dann halt quasi hinsetzen und dann wirklich ein cooles Konzept überlegen, wie man das halt verbindet. Ihr seid da ja sehr kreativ, deswegen macht mir das dann auch Spaß, sage ich mal, solche Projekte umzusetzen. Aber wenn jetzt jemand auf mich drauf zukommt und mir das vorstellt, hey, wir wollen mehr Sichtbarkeit und wollen in deinen Social Media, dann muss ich leider sagen, da musst du halt wirklich dann Exklusivsponsor von mir sein, dass der gewisse Betrag X dann eben fließt, dass wir darüber reden können, dass ich quasi meine Social-Media-Tür aufmache für dich, weil ich in erster Linie eher daran denke, vielleicht andere Wege zu suchen, das Unternehmen ins Rampenlicht zu stellen, zum Beispiel, dass ich für einen Firmenlauf, bei einem Firmenlauf für das Unternehmen laufe, dass ich quasi damit halt mit dem Shirt dann halt in der Zeitung bin oder dass ich in dem Unternehmen im Endeffekt mit den Mitarbeitern ein Stück weit die vielleicht fit mache oder die motivieren kann, halt einfach kreativ werden und das kam über die Jahre halt im Endeffekt auch erst und irgendwo musste ich auch dann mal langsam gucken, weil ich ja aus jeder Branche irgendwo dann einen Partner hatte und somit hat sich das halt auch alles so ein bisschen hochgesteigert und ist eine gewisse Exklusivität entstanden, weil ja, ich kann halt nicht mit drei verschiedenen Autopartnern quasi...
Ich habe auch letztes Mal gehört, dass du sogar in die Unternehmen gehst und dort einfach mal mit der Belegschaft eine Runde joggen gehst, dass man dich tatsächlich buchen kann, um mal eine Runde joggen
zu gehen. Ja, das ist auch Teil meiner Zusammenarbeit.
Hast du
auch
so 1:1-Betreuung? Also ich könnte da noch einen Buddy brauchen. Nein, also du hast mir ja auch schon immer, wenn ich mal so ein paar Fitnessfragen hatte, hast du mir auch immer mal so ein paar Hinweise gegeben. Bin ich auch immer sehr dankbar. aber ja, fand ich auf jeden Fall sehr kreativ und auch sehr cool. Auf die Idee bin ich tatsächlich auch gar nicht gekommen, dass man doch eigentlich als Leichtathlet auch mal zu Unternehmen gehen kann.
Laufen ist ein breiter Sport.
Ja, also das fand ich auch krass. Also da, ich weiß noch damals, wo wir auf dem Audi-Event waren, da kamen dann richtig viele Firmen und die haben gesagt, ey, machst du eigentlich auch das und das als Incentive? Das ist natürlich ein geiles Incentive für die Kollegen. Ja, erstmal hier auf die Laufbahn. Aber
ich habe dich auch schon hier begleitet.
Ja, also im Normalfall ist es wirklich so, wenn ich zwischen den Trainingslagern hier zu Hause bin, dass ich da mindestens 2, 3, 4 Laufcoaching so in 14 Tagen, 3 Wochen habe. Zum einen, weil ich das halt natürlich irgendwo als Inhalt meiner Kooperation mit meinen Sponsoren irgendwo quasi festgeangert habe. Zum anderen wäre ich aber auch so halt von Firmen gebucht, was inzwischen dann halt einfach irgendwo dann in Richtung Konzerne geht, die halt wirklich mehrere tausend Mitarbeiter haben, wo die halt sagen, hey, wir verlosen jetzt in unserem Unternehmen mal 30 Plätze, die halt mit dem Karl Bebendorf hier in so einer coolen Kulisse halt mal ein Training machen. Und da gibt's erst einen Theorieteil, so 1,5, 2 Stunden, wo ich ein bisschen was über mich erzähle, über mein Mindset, über Rückschläge, über gesunde Lebensweise und natürlich auch übers Laufen.
Ja.
Fragen beantworte und dann werden die Laufschuhe angezogen und dann laufen wir eine Runde und machen da halt im Endeffekt paar hilfreiche Sachen, wo der ein oder andere da halt einfach was mitnehmen kann. Und das ist dann eigentlich ein cooles Team-Event, was auch echt gut angenommen wird inzwischen. wo ich aber natürlich auch vor 5 Jahren noch nicht bereit war oder noch gar nicht den Horizont dazu hatte. Aber im Bereich der heutigen Zeit mit Präventivmaßnahmen und betrieblichen Gesundheitsmanagement ist das natürlich einfach eine geile Sache, wenn halt inzwischen ein lokaler, erfolgreicher Sportler ins Unternehmen kommt und mit den Mitarbeitern halt was Gutes tut, anstatt einfach nur als, ich sag mal, ungreifbarer Typ das Logo irgendwo auf seiner Kleidung trägt.
Da kann man halt sehr coole Sachen miteinander verbinden und halt das Maximum aus einem Sponsoring und dem Mehrwert für alle Seiten
raus
und so, weil du hast einen coolen Mehrwert, du hast halt deinen Sponsor, die haben einen coolen Mehrwert, die haben irgendwo eine Markensichtbarkeit plus noch wirklich tatsächlich greifbare Benefits, woran die ein cooles Incentive haben, coole Erinnerungen haben, einfach auch einfach mal mit einer Person, die schon in einem gewissen Maße sehr, sehr erfolgreich ist, zusammenzuarbeiten, mal zusammen was zu erleben. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr viel wert.
Ja, wenn ich dann noch irgendwo dann bei Olympia am Start stehe, dann kannst du aber wissen, dass mindestens die Hälfte der Belegschaft dann sagt, oh, das ist unser Karl, der müssen wir jetzt einschalten. Und es ist sogar Public Viewing dann in den Unternehmen angesagt, weil die halt so eine Bindung zu mir als Sportler aufbauen. Und ich sag nur, Ziel erreicht, weil das ist, finde ich, die große Kunst einer Zusammenarbeit, wirklich so nah mit dem Unternehmen verwurzelt zu sein und nicht einfach nur einen Social-Media-Beitrag zu posten, weil es jetzt vertraglich vereinbart war oder weil es halt, keine Ahnung, dadurch ein paar tausend Leute gesehen haben.
Ich habe eigentlich 2 Fragen in meinem Kopf, die ich dir schon immer mal stellen wollte.
Oh.
Das ist wie bei Stefan.
Ich halte mich fest.
So, und zwar, ich habe zum Beispiel auch mit unseren anderen Fußballern immer mal wieder dieses Thema, ich finde das super spannend, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber wenn man zum Beispiel auf dem Feld ist, wir sehen immer so diesen Trash-Talk. Gibt es den bei dir auf der Laufbahn auch? Gibt es da irgendwie so einen Konkurrent, der neben dir ist und irgendwie
nochmal... Und sagt, du bist scheiße, du bist langsam,
ja, oder hey, dein Schnürsenkel ist offen und du guckst da runter oder so.
Da höre ich gar nicht drauf, weil du bist ja so im Tunnel und
jeder hat einen Respekt aufgeregt. Und sagen dann so, es gibt's nicht bei euch in der... Weil ich habe schon das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe schon das Gefühl, dass euer Sport... schon so ein Ehrensport ist. Mhm. Also es geht so, man will
es
da...
Ist halt, es hat halt irgendwo so, weil es halt irgendwo so ein olympischer Sport ist und das hat so was Glorreiches. Ja,
Fußball ist
ja
teilweise wirklich... Fußball ist ja total so ehrenlos, Alter, mittlerweile so teilweise. Also da, wenn ich da manchmal so sehe, dass dort Leute sich hinfallen lassen, um einen Freistoß zu kriegen oder dort mit der Hand irgendwie so ein Tor machen oder so mit Absicht oder so versuchen, den und den zu täuschen, finde ich schon sehr hart, ne? Und das finde ich bei euch
irgendwie gar nicht. Ja, es ist halt sehr verweichlicht und geht sehr in die Schauspielerei irgendwo rein. Bei uns geht es halt nach Leistung und ist Performance. Das wollte ich so jetzt nicht sagen. Aber nein, ich will jetzt nicht sagen, dass wir krasser sind, aber alleine, was ich dafür investieren muss, überhaupt quasi in dieser Dimension zu laufen.
Überhaupt nicht laufen zu können bei den großen
Ja, du hast ja schon gesagt, du hast ja dieses Jahr auch unheimlich viel Geld ausgegeben für deine eigene sportliche Entwicklung und auch um dich fit zu halten.
Richtig, aber es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Doppelleben führen kann. Also ich lebe ja wirklich, würde ich sagen, zu 98% meines Lebens nur für diesen Sport. Also ich muss ja irgendwo erstmal diese 12 Trainingseinheiten die Woche überleben und das Woche für Woche. Und dazu kommt dann halt eben, dass du auch irgendwo dann Sachen zurückstecken musst, wie zum Beispiel beim Schlaf, bei der Ernährung, bei der Regeneration. Das sind ja alles Sachen, wenn du da dir irgendwo einen Fehler erlaubst, kann es sein, dass du halt die nächste Woche nicht überstehst, weil du dich verletzt oder krank wirst. Und sofort hast du einen Rückstand und bist weg vom Fenster. Also du musst wirklich dein komplettes Leben darauf ausrichten und das ist halt auch ein Punkt, den viele nicht sehen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, wenn ich krank bin, wenn ich verletzt bin, kann ich nicht einfach auf die Bank gehen und mich auswechseln lassen. Ich muss mich stellen und entweder ich stelle mich und bin bereit, auch vielleicht an einem Tag, wo es mir nicht so gut geht, zu verlieren oder ich sage von vornherein, nee, ich drück mich und bin nicht da.
Das war ja auch damals letztes Jahr bei dir ja bei der Olympia so ein Thema.
Da ich lag einen Tag davor mit Fieber im Bett. So.
Ja, und du bist dann trotzdem dahin gegangen und dann haben die Leute halt sich gewundert, warum deine Performance nicht so war, wie du sie dir auch selbst vorgestellt hast. Aber eigentlich wahrscheinlich keiner der Kritiker wäre wahrscheinlich nur zum Bäcker gegangen in dem Zustand und du ballerst dort einfach eine Bahn. So.
Ja, und ich stand halt mit dem Rücken zur Wand und habe gesagt, okay, ist das jetzt der Moment, worauf ich 4 Jahre drauf hintrainiert habe, jetzt zu sagen, nee, mir geht's jetzt nicht so gut.
Aber ist das gesund? Also wenn man so, ist es nicht auch übelst gefährlich, so in dem Zustand dann so einen Leistungssport zu machen?
Wurde ich letztens auch bei dem Lauftraining gefragt. Also
ist eigentlich
dem
nicht gut,
normalen
ne?
Menschen würde ich es nicht empfehlen und der ist eigentlich noch krasser in der Entscheidung, das einfach dann zu machen. Aber wir haben ja auch Ärzte, die uns, sage ich mal, betreuen oder die uns einfach überwachen in so einem Moment. Und wenn die kein grünes Licht geben, dann entscheidet man dann eben auch Nein zu sagen. Aber ich habe mich schon gefühlt. Aber die Vorbereitung war jetzt nicht so optimal, dass ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt 1000% ready. Das musst du im Endeffekt dann trotzdem irgendwo selber für dich entscheiden. Und ich glaube, ich hätte nicht mit dem Gewissen leben können, zu sagen, ich war zwar dort, aber ich bin nicht gelaufen.
Okay, was ist deine zweite lustige Frage an Karl?
Und zwar, wenn dieser Start kommt, woran denkt man die ganze Zeit, wenn man dann losläuft? Denkst du, ich hätte die ganze Zeit Angst, hinzufliegen? Nur darüber nachzudenken, weil das dann gefühlt Millionen von Menschen sehen, wie ich mich da lang mache.
Was einen krassen Sportler ausmacht, dass du
das Gefühl
wahrscheinlich ausschalten kannst. Dass du einfach nur dran denkst, laufen.
Also die Gedanken habe ich tatsächlich auch während des Rennens, wenn es manchmal richtig kompakt ist, weil wir rennen halt irgendwie langsam. Ja, wenn du
stehst über irgendwelche Hindernisse, dann sehe ich, dass dort irgendwo noch so eine Pfütze ist oder so Wasser.
Pfütze.
Und du musst dann so drüber springen und ich denke dann so, Alter, und dann gibt es diesen einen Clip, vielleicht kannst du den auch mal raus, du musst ihm mal dein Dingsvideo schicken, so, wo du dann so wie nicht aus, also wo du so ins Straucheln kommst und dann den Typ trotzdem hinter dir lässt, das war krass. Und da dachte ich in dem Video auch so, okay, jetzt passiert genau das, was ich mir die ganze Zeit denke, weil die ganze Zeit, ich will kein Auge machen, ne? Aber immer, wo ich jetzt auch bei diesem Dresden Oval-Ding war, da habe ich auch gesehen, ich dachte die ganze Zeit, hoffentlich fällt ja nicht hin, ne? Ja. Also kann ja immer passieren.
Na klar.
So, also man wünscht sich natürlich auch so, dass du dann noch da easy peasy gesund wieder auch zurückkommst. No. Ne?
Ich warte tatsächlich zum ersten Mal auf die Situation, dass ich mich ins Ziel so richtig reinhechten kann. Wie so ein Superman-Sprung, wenn es halt wirklich entscheidend ist, auch so die letzten Hundertstel. Weil im Endeffekt wird ja diese Brust gemessen.
Ja.
Wer zuerst mit der Brust drüber ist.
Immer alles nach vorne, wenn
genau, richtig. Also zum Beispiel so ein Fuß zählt nicht wie beim Skilanglauf oder so oder beim Biathlon. Da ist es ja immer, dass die den Ski so nach vorne schieben. Oder beim Radrennfahren, so das Fahrrad. Mhm. Bei uns ist es halt die Brust. So, und wenn du da halt natürlich abspringst und dich so nach vorne schmeißt, dann kann es halt sein, dass du halt die Nase vorne hast. Aber ja, natürlich geht es sehr eng zu und gerade Hindernislauf ist sehr spannend, eben weil viel passieren kann. Das heißt, du kannst doch mal ganz easy in so einem großen Wettkampf wie Weltmeisterschaft, Olympische Spiele so einen Fabellauf haben, weil auf einmal sich das halbe Feld gelegt hat aufgrund eines Sturzes von den ersten Läufer oder so. Wenn du da halt eine coole Position hast, dran vorbeiläufst und wegläufst von dem Feld, da hast du halt Glück gehabt. Aber davon kannst du ja nie ausgehen. Aber das passiert sehr oft. Aber mir zum Glück, ich bin einmal gestürzt und einmal halb jetzt.
Er ist nicht im Wettkampf gestürzt? Wettkampf?
Ja, ich bin an der gleichen Stelle nach dem Wassergraben mal gestürzt, weil ich den Schritt aus dem Wassergraben nicht hoch genug gesetzt habe und quasi mit den Spikes in den Bosen gespießt bin. Und das vergibt nicht. Also da fliegst du gnadenlos aufs Maul, wenn du da nur so ein bisschen einspießt. Also das ist nicht einfach, mit den Spikes zu laufen.
Okay. So, wir haben jetzt sehr viel über verschiedenste Sponsoring-Sachen und Finanzierung und sonst was geredet. Du hast ja jetzt noch ein neues Projekt.
Ja.
Willst du da oder kannst du da schon Sachen drüber verraten?
Ja, natürlich.
Was kann man von dir da erwarten?
Ja, danke auf jeden Fall für die Eigenwerbung. Für die Werbesendung. Achtung, Werbung. eben diese Themen, über die wir gerade gesprochen haben, über die ich mir viele Jahre selber den Kopf zerbrochen habe, viele Learnings gemacht habe und auch viele Rückschläge in Kauf nehmen musste, habe ich mir gesagt, hey, ich will mir das nicht länger anhören müssen, im Social Media, im Fernsehen, wo auch immer. Ah, ich muss meine sportliche Karriere beenden, weil wir keine finanziellen Mittel haben, der Verband mich im Stich lässt oder ich das nicht mehr durchführen kann. Ich sag dazu nur Bullshit, weil du kannst es auch selber in die Hand nehmen. Und genau an dem Punkt will ich halt ansetzen und mein ganzes Herzblut aus diesem Thema eben bündeln und quasi in einem Online-Coaching verpacken, wo Sportler eigentlich die Abkürzung nehmen können, weil sie aus meinen ganzen Fehlern quasi schon lernen können, beziehungsweise dahingehend einfach geil unterstützt werden mit Vorlagen, PDFs, mit meinem ganzen Input, mit einer Community und allen Service, den man sich eigentlich vorstellen kann, um eben quasi ja an die Hand genommen zu werden und eigentlich wie eine Anleitung zu bekommen, wie man am besten vorgehen sollte und was gut ankommt.
Ab wann geht das los?
Ich bin schon heiß in der Produktion, das braucht natürlich, das mache ich auch mit meinem Servus, das mache ich mit meinem Team gemeinsam. Also was ich mir auch irgendwo über die Jahre halt einfach aufgebaut habe. Und da soll eigentlich schon was Großes entstehen. Ich weiß, es ist eine Nische und das ist jetzt natürlich nicht für jedermann, aber ich glaube trotzdem, dass es extrem viele gibt, sowohl Leute auch in meinem Leistungsbereich, als auch wirklich Nachwuchssportler, die aktuell vielleicht noch auf mich hinaufblicken, aber eben mit dem, was ich ja verkörpere, dass ich authentisch bin, greifbar, bodenständig, will ich halt auch einfach denen sagen, dass ich halt auch mal klein angefangen habe und dass mir das nicht irgendwie zugetragen wurde. Ich hatte nie ein Management, ich hatte nie jemanden, der mich videografisch begleitet hat. Ich habe mir alles selber hart zusammengesucht, gearbeitet und schneide auch jetzt noch alle meine Reels selber. Also es ist möglich.
Ich muss einfach nur damit sagen, dass wir uns einfach zu spät kennengelernt haben.
Ja, eben. Und das finde ich halt auch wirklich das Geile mit euch, weil ich mich in euch beiden irgendwo auch sehe. Auf der einen Seite bin ich der Unternehmer und Geschäftsmann, was eher dein Part ist, aber auch irgendwo der Videograf und der Enthusiast für dieses ganze videografische und fotografische Thema, was dein Part ist. Und deswegen mag ich es halt auch sehr, mit euch zusammenzuarbeiten, weil wir halt ganz schnell auf einer Ebene irgendwo sind. Ich weiß ganz genau, von was du sprichst. Bist ja auch im Endeffekt Unternehmer, aber Ferras ist halt...
Ich stehe halt für nichts anderes. Ja,
und deswegen, wir sprechen einfach eine Sprache und können eigentlich davon profitieren, dass wir uns nicht viel erklären müssen.
Wenn, vor einem Jahr war doch fast
dieser Audi. Ging das ja alles los, da standen wir hier auf dieser Bahn, haben zusammen mit dem, da kommen wir jetzt auch zum guten Thema, da haben wir zusammen ein sehr, sehr cooles Video für die Vorstellung vom neuen Audi A5 hier für die VGADD in Dresden gedreht. Ja. Richtig geiles Video geworden und da haben wir auch ein cooles Event noch gemacht gehabt, wo du ja auch mit dabei warst und als Speaker ein bisschen deine Erfahrungen dort vorgestellt hast und da fing alles an. Und da können wir uns noch ganz gut dazu überleiten, weil der Kreis schließt sich wirklich in ganz vielen Ebenen. Einmal, dass wir heute wieder hier sitzen, wo wir gedreht haben. Und wir waren auch da, wofür wir das Video gedreht hatten. Und zwar, wo waren wir?
Nee, wir gehen ja jetzt noch dorthin.
Ja, wir gehen, wir waren. Auslegungssache. Okay.
Ein paar Stunden später.
Soll ich das jetzt sagen?
Ja. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo du es sagen darfst.
Lüfte das Geheimnis.
Lüfte das Geheimnis.
Soll ich aber auch sagen, was du bekommst? Nein, okay. Also, und zwar, der liebe Karl hat ja letztes Jahr bereits über den neuen Audi A5 berichten dürfen und unter Beweis stellen dürfen, wie es ist, als menschliche Maschine gegen den Audi A5 rennen zu dürfen. Nein, wir haben ja da auch so ein bisschen das Thema Performance nochmal versucht, werbetechnisch mit dem neuen A5 zu kombinieren und du warst ja auch nochmal als Speaker auf dem Event, hast da auch ein bisschen über Leistung gesprochen, was ja zum neuen Audi A5 auch gut gepasst hat. Und ja, jetzt ein Jahr später hat dich das halt dieses Auto so fasziniert, dass du dir gesagt hast, mit diesem Auto will ich mich nicht nur messen, ich will ihn auch bändigen. Und
es war lieber auf den ersten Blick.
Genau, und deswegen werden wir jetzt im Anschluss von diesem Part hier sozusagen rüber zur VGRDD gehen. Zum lieben Herrn Traskowski und dort sozusagen dein neues Schmuckstück uns anschauen.
Die neue KB7-Rakete. Genau. Einweihen.
Genau. Das ist das ganz große Highlight, das Geldzeichen.
Genau. Safe.
Also, alle, die jetzt nicht bei YouTube dabei sind, sondern irgendwo nur Audiotechnik dabei sind, geht es ganz schnell mit rüber auf den YouTube-Kanal, um das Video zu sehen, weil wir dort jetzt noch den Karl begleiten wollen.
Ja.
Ansonsten, vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr Spaß gemacht, eine große Ehre, dass wir hier mit dir zusammen in deinem Wohnzimmer sitzen dürfen.
Ja. Das Wohnzimmer ist eher das
Highlight. Oder in deinem Meetingraum vielleicht auch irgendwie so ein bisschen heute. Ja, eben.
Freut mich sehr, dass ihr zu mir gekommen seid.
Ja, ja, wir wollen auch nicht immer nur in dem Meetingraum sein. Wir sind trotzdem extrem dankbar, dass so viele Leute weiterhin dem Kanal gefolgt sind, immer wieder interagiert haben, dass trotzdem die Videos, auch gerade das mit Stefan, so gut auch weiterhin bei euch Anklang gefunden haben. Wir waren jetzt ja auch letzte Woche, haben den Gewinner dort die Mystery Box in die Hand gedrückt. Wer das noch nicht gesehen hat, kann das auch gerne nochmal auf unserem Social Media Account nachschauen. Und ja, wir werden natürlich auch mal wieder, weil die Frage auch kam, auch nochmal ein bisschen Videos zu zweit machen, wo wir auch nochmal so über gewisse Themen sprechen, wo wir beide jetzt, sag ich mal, noch mehr dazu sagen können. Aber es hat sich jetzt so gut angeboten, weil du ja eigentlich auch nur für dieses kurze Zeitfenster in Dresden bist tatsächlich Und deswegen, da konnten wir jetzt einfach nicht drauf verzichten und mussten unbedingt mit dir nochmal sprechen. Aber es wird natürlich trotzdem sehr coole weitere Gäste geben, wo wir vielleicht auch das Thema Sponsoring nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten, nämlich aus einem Blickwinkel, wo es ohne Sponsoring wirklich fast gar nicht geht. Okay. Ich möchte gar nicht so viel verraten, aber da wird es auch auf jeden Fall nochmal einen sehr coolen Gast geben. Und ansonsten würde ich sagen, schließen wir die Folge langsam ab.
Wir gehen zu Audi.
Beziehungsweise wir gehen zu Audi. Und für alle die, die hier jetzt sozusagen nur auf allen Plattformen, wo es Podcasts gibt, zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören. Sofort. Und jetzt sofort die Fortsetzung gibt es auf YouTube und wir sehen uns.